herzlich willkommen zum Transformations-Podcast, der Podcast für Transformationen in der Lean, agilen oder digitalen Welt. Es begrüßt Sie Ihr Host Wert Jakobsen-Kramer. Erfolgsfaktoren für Hochleistungsteams. Und zwar gibt es da vier Faktoren. Das ist ein schönes Modell, was ich im letzten Jahr nochmal überarbeitet habe. Und ich glaube, ihr werdet sehen danach, dass wenn man dieser Logik hier folgt, dass das sehr einfach wird, Teams zu Hochleistung zu führen. Also man kann das ja unheimlich kompliziert machen und komplex, oder man macht das einfach, und das wäre jetzt mein Versuch da, das einfach zu machen. Also der erste Faktor, den wir brauchen in einem Team, ist psychologische Sicherheit. Und wie bekommen wir den hin? Durch Bindung. Also das bedeutet, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass wir beide ein hohes Maß an Bindungssignalen untereinander austauschen. Und Bindungssignale sind eben zum Beispiel Augenkontakt, Lachen, sich die Hand geben, freundschaftlich, sage ich mal, nebeneinander hergehen und Gespräche führen. Manchmal im Sport sieht man das dann auch, ne, wenn die Teams sehr eng miteinander sind, dass sie sich dann in Arm nehmen, ne, und jubeln gemeinsam. Ne, das kann man ja immer gut beobachten. Das ist sozusagen ein Signal an dich und an mich. Wir vertrauen uns, ne, ich kann dir vertrauen, du vertraust mir. Und das kann man messen über das Maß an Bindungssignalen. Und je mehr Bindungssignale wir haben in so einem Team, desto höher haben wir ein höheres Maß an psychologischer Sicherheit. Das ist quasi, eine, wenn man so will, eine lineare Verhältnis. Und dadurch entsteht eben diese Sicherheit im Team, dass wir gut zusammenarbeiten können. Und ich weiß nicht, wer von euch so Basketball interessiert ist. Okay, da gibt es ja, gibt es ein... Okay, also... Im Basketball gibt es ja Trainer-Rankings. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Im Basketball gibt es Trainer-Rankings, und zwar erfolgreiche Trainer sind die mit wenig Budgeteinsatz junge Spieler so aufbauen, dass sie nach ein paar Jahren sozusagen absolute Superstars sind, die teuer wieder weiterverkauft werden. Oder die halt einen hohen Marktwert durch Werbeeinnahmen oder sowas erwirtschaften, ne, wenn man so will. Und da gibt es einen Trainer in der nordamerikanischen Basketballliga, der alle Rekorde schlägt seit Jahren. Richtig, das ist Greg Popovich von den San Antonio Spurs. Das ist das Team, die haben quasi das beste, wie soll man das jetzt beschreiben? Aufwand-Nutzen-Verhältnis, genau. Die haben im Grunde relativ gesehen das niedrigste Budget, was die auf Spieler verwenden insgesamt, und konstant die besten Ergebnisse, seitdem der Trainer ist. Und da ist eine Sache unheimlich interessant, und das könnt ihr alle euch mal anschauen bei YouTube, ne, Greg Popovich. Einfach mal eingeben. Was ihr da sehen werdet, ist sehr eindrucksvoll. Weil der Greg Popovich, Coach Pop, ne, der nimmt kein Blatt vom Mund. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was wir brauchen in Hochleistungsteams. Das ist das nächste Thema: Verletzlichkeit teilen. Und das ist letztendlich das Thema offene Kommunikation. Über Schwächen, über Fehler. Und da gibt es also ganz hervorragende Videos, wie der den Parker, der Parker ist ja auch so ein absoluter Megastar, ne? Und da siehst du ein Video, ne, vor Millionen Publikum, ne, wie der auf den zugeht und sagt, du Holzkopf, das gibt's doch gar nicht, dass du den Wurf machst. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht das und das, ne? Und der nimmt da kein Blatt vom Mund, ne? Der ist total, ich sag mal, man würde dann sagen, aggressiv, ne, wie der so mit den Leuten umgeht. Und wenn man sich das sozusagen, das als einzelnen Ausschnitt nimmt, diese Situation, ne, was für einen Eindruck hätte man von der Person? Wenn man sich nur das anschaut, wie der da total aggressiv auf seine Top-Spieler zugeht. Genau, so eigentlich eine Oldschool-Führungskraft, ne, einer, der dann immer so ausrastet, ne, so ein Möwenmanager, ne, der sich nie sehen lässt, ne, aber dann rumschreit, wenn irgendwas schief geht. Ja? Und kann der dir gar nicht, ne? Möwenmanager. Okay, gut. Ja. Genau, so und dann ist es wichtig, dass ihr ein paar Videos weiterklickt. Da gibt es dann so Greg Popovich beim Training. Greg Popovich, Spieler sprechen über Greg Popovich und so, ne? Da gibt es so ein paar Videos. Und wenn du da weiter reinschaust, dann siehst du ein Video nach dem nächsten, wo der die ganze Zeit Bindungssignale austauscht. Und das sagen die Spieler auch über den. Und die sagen dann auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat vorhin, ich spiele für meinen Coach. Wir hatten diese Unterhaltung, ne? Also ich arbeite für meine Führungskraft, ich spiele für meinen Coach, ich spiele für Greg Popovich, ne? Und weil der so eng ist mit seinen Spielern, da gibt es zum Beispiel diese Geschichte von dem Tim Duncan. Und das war auch so ein No-Name-Draft. Und keiner kannte den. Und der kommt aus der Dominikanischen Republik, glaube ich. Oder aus Puerto Rico. Irgendwie da kommt der her. Und die Geschichte ist, dass der vor der Draft-Entscheidung ist er dahin gefahren und hat den, ich glaube, 2 Wochen oder mindestens 10 Tage, also irgendwie mehr als eine Woche, war der da vor Ort, hat die Familie kennengelernt, hat ihn kennengelernt, ist mit dem stundenlang, war der da mit ihm am Strand, ist da baden gegangen, hat sein Umfeld kennengelernt und ist total intensiv bei dem eingestiegen in seine Persönlichkeit, um den kennenzulernen, um zu wissen, was ist das für ein Typ. Und da haben die im Grunde schon quasi eine Freundschaft fürs Leben geschlossen, so ungefähr. Ja, also die waren sofort und so, boom, dann hat es da zwischen denen gepasst sozusagen und dann hat er den gedraftet. Und das ist ein absoluter Superstar geworden. Den kannte vorher kein Mensch. Genau, ne? Und da gibt es dann auch Trainingsvideos, wie die so miteinander umgehen. Und da ist das dann auch, ne? Dann legen die so den Arm umeinander um und haben so ganz intensiven Kontakt. Und das ist aber nicht nur bei dem Tim Duncan so, das ist mit allen Spielern so. Und dann ist das interessant, wenn du dann den Tim Duncan sprechen hörst, ne? Wenn der so erzählt, ja, da ist schon unheimliche Bindung, aber es ist auch echt hart manchmal für Greg Popovich zu spielen, ne? Weil der mich so herausfordert, weil der so knallhart ist mit dem Feedback. Ne, aber unterm Strich bringt mich das weiter und deshalb spiele ich gerne für den. So, und da haben wir die beiden Elemente, die wir sofort brauchen. Wir brauchen einerseits Bindung und andererseits brauchen wir Kommunikation, offene Kommunikation über Verletzlichkeiten, die jeder hat, Schwächen, Fehler, die ich gemacht habe. Ne, also das heißt, als Teammitglied ist eine ganz wertvolle Intervention im Team zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich was falsch gemacht. Das war nicht richtig von mir. Das möchte ich gerne verbessern. Weil wenn ich das dir sage, dann merkst du sofort, oh, der ist ja offen, der ist zugänglich und dann entsteht sofort wieder Bindung. Ne? Also ich kann sozusagen auch, man denkt ja immer, ich muss erst Bindung aufbauen und dann teile ich offen meine Schwächen. Ne? Du kannst es auch umdrehen und ganz offen sein und sagen, Mensch, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und das wiederum lässt Bindung entstehen. Okay. Und ja, also wie können wir das machen? Also wir können das machen über hier gemeinsame Aktivitäten, essen gehen, Zeit miteinander verbringen, ein guter Umgang untereinander offensichtlich, ja, viel Bindungssignale austauschen. Und hier gibt es ja, ich sag mal, Rituale, die ja schon bekannt sind. Also im Scrum ist das Ritual, was man hier durchführt für offene Kommunikation, ist die Retrospektive. Ne, da setze ich mich nach dem Scrum zusammen und habe einen offenen Austausch über die Zusammenarbeit. In anderen Unternehmen sagen die, wir machen Teampuls. Wir setzen uns alle jedes Quartal zusammen und sprechen über unsere Teamarbeit. Ich war kürzlich in den USA und hatte da einen Kunden, wo ein Angehöriger des US-Militärs mit dabei war, ein ehemaliger Navy SEALs. Und der sagte, ja, das kennen wir. Wir machen immer After-Action-Reports. Nach dem Einsatz setzen wir uns hin und geben uns knallhart Rückmeldung. Übrigens, gute Idee, ne? Weil was ist, wenn ich keine gute Rückmeldung gebe in so einem Kampfeinsatz danach, wenn ich mich da nicht verbessere, was ist da das Maximalrisiko beim nächsten Mal? Ja, genau, ich sterbe beim nächsten Mal, wenn ich mich nicht richtig ausgetauscht habe und wir nicht die Fehler beheben, die wir vielleicht haben im Prozess. Ja? In der Lean-Welt nennen wir das Kaizen-Workshops, KVP-Initiativen, offene Kommunikation über Probleme und Fehler. Ne? Lessons learned. Okay, genau. Und interessant war, dass der dann auch erzählte, ja, übrigens, also das machen wir machen hier After-Action-Reports, ne, im Militär nach dem Kampfeinsatz, aber wir machen auch Binding. Ich so, ja, das ist ja interessant, wie macht ihr das denn? Ja, we get polled. Ich so, was ist das denn? Ja, pass auf, das läuft bei den Navy SEALs so ab. Da liegt ein ganzer Stapel von alten Telegrafenmasten. Die sind ein bisschen, ne, geglättet und angehobelt, ne, dass sie nicht wehtun. Und die Aufgabe von jedem Navy SEALs Team ist, bevor die in Einsatz geschickt werden, die werden gepolled. I get polled. Die beschäftigen sich stundenlang mit nichts anderem, als diesen Telegrafenmast hochzunehmen, den zu tragen, den zu halten, sich zu drehen damit, irgendwelche Hindernisse gemeinsam damit zu überwinden. Stundenlang. Was passiert denn da, wenn man da zu fünft oder zu sechst unter so einem Telegrafenmast steht und den hält? Was passiert denn da miteinander?
Das erzeugt Bindung.
Ja, das erzeugt Bindung, genau. Ne? Und wenn dann da einer nicht richtig mithilft, ne, dann das merkst du doch untereinander. Und dann musst du dich halten, musst du dir helfen, musst du dich unterstützen. Und er sagte mir dann, du wirst erst gemeinsam auf den Einsatz geschickt, wenn der Ausbilder von außen sieht, ob das eine harmonische Bewegung ist im Team. Ob das harmonisch aussieht, wie die diesen Telegrafenmast da in der Gegend rumbewegen. Ja? Weil wenn das nicht harmonisch aussieht, dann weiß der ganz genau, da stimmt irgendwas in dem Team nicht. Also kann ich die noch nicht losschicken, weil dann sind die ja noch nicht richtig miteinander verbunden. Und dann habe ich ein Risiko, dass sie im Einsatz nicht miteinander zurechtkommen, dass da irgendwas passiert. Ne? Okay, gut. Also dann haben wir, glaube ich, jetzt diese beiden Themen gut etabliert. Und Bindung kann man erzeugen. Ich sagte das schon, man geht zusammen essen, man unterhält sich über philosophische Themen, über Politik, über die Familie. Also ich sag mal, eigentlich genau das, wo wir immer so denken, das hat im Berufsleben nichts verloren. Ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich gehe auf die persönliche Ebene, ich tausche mich aus, ich versuche wirklich miteinander in Kontakt zu kommen. Okay, gut, haben wir das. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Jetzt brauchen wir natürlich auf dieser Basis etwas ganz elementar Wichtiges, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Jedes Team braucht ein Ziel. Ne? Ich brauche also irgendwo ein Ziel, zu dem ich hinarbeite. Und jetzt nehmen wir das mal als gegeben an. Jeder hat, also ein Team hat halt ein Ziel, sonst macht ja ein Team keinen Sinn. Das reicht aber nicht, um Hochleistung zu erzeugen. Schau mal hier, Die Kollegen haben auch ein Ziel hier, ne? Auf dem Bild hier mit diesem fliegenden America's Cup Katamaran. Die haben auch ein Ziel. Was wollen die erreichen? Was ist das Ziel? Ja, als Erster am Ziel zu sein, ne, die Regatta zu gewinnen, die Meisterschaft zu gewinnen und nachher den America's Cup hochzuhalten und zu sagen, wir haben das gewonnen. Ne? Okay. Ich sag mal, fein. Haben wir übrigens alle, die an dem Wettkampf teilnehmen. Das unterscheidet die überhaupt nicht. Die haben alle das gleiche Ziel.
Der Motivationsschütz.
Genau, aber die haben die Unterschiede in den Teams sind, wie stark sind die motiviert, wie viel Energie haben die in ihrem Team. Und dann brauchen wir etwas anderes, nämlich dann brauchen wir Sinn. Also, dass das Sinn macht, sich da aufzureiben, um das Ziel zu erreichen. Und dann kommen wir zu einem Thema, das ist das Thema Anliegen. Also, das heißt, wenn ich etwas als sinnvoll empfinde, gemeinsam im Team, dann habe ich ein gemeinsames Anliegen. Also etwas, was jeder von uns mit dem anderen teilt. Und wenn ich hier ein gemeinsames Anliegen erzeugen kann in so einem Team, dann erzeuge ich Höchstleistung. Und das hier übrigens, das Bild hier, das ist das Team, das Bild vom Segelteam Team New Zealand. Das ist ein, und jetzt muss man dazu wissen, Neuseeland ist ein recht kleines Land auf der anderen Seite der Erde, mit, ich glaube, 5 Millionen Einwohner, noch nicht mal einem Zehntel des Bruttosozialproduktes, was wir haben hier in Deutschland. Und die sind konstant in der Weltspitze des Segelsports, mit wirklich, ich sag mal, teuren Projekten. Also so ein Projekt hier, was ihr hier so seht, das liegt so zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar. Das sind wirklich teure Kampagnen, wo, ich meine, ihr seht das ja hier, hier werden Schiffe gebaut, ne? Diese Schiffe stecken voller Technik und Know-how, Ingenieurdienstleistung, Ingenieurwissen. Also ich sag mal, so ein Team hat ungefähr 120 Teammitglieder und davon kannst du rechnen, sind ungefähr die Hälfte Ingenieure. Weil das so eine Technologie-Innovation ist, die da drin steckt. Ne? Also, und dann fragt man sich, mein Gott, wie kriegen die das hin? Ja? Also ein kleines Land, ja, und das mit nicht vielen Ressourcen und die sind ständig in der Weltspitze. Und die kriegen das hin, weil die ein Anliegen haben. Das fing damals an mit Sir Peter Blake. Das war einer der ersten, ich sag mal, weltbekannten Segler, die aus Neuseeland kamen. Und der hat das Anliegen formuliert. Und er hat gesagt, wir machen das für Neuseeland. Wir repräsentieren Neuseeland. Und wir arbeiten hier so zusammen, dass sich jeder einbringen kann, dass jeder Entscheidungen fällen kann und das Ganze, ich möchte, dass das Spaß macht, dass wenn wir hier zusammenarbeiten, dass das Spaß macht. Dass jeder hier jeden Tag hinkommt und sagt, ich bin hier gerne dabei und wenn euch irgendwas stört, sagt mir das, damit ich darauf reagieren kann. Und dieses gemeinsame Anliegen ist so stark, das hält die so stark zusammen, dass die sich immer wieder motivieren können, diese Energieleistung aufzubringen, um immer wieder diese Höchstleistung zu zeigen. Weil das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Ich brauche ein Gefühl des Sinns, dass das sinnvoll ist für mich. Sonst kriege ich die Energie nicht. Und ich betreue ja Kadersportler im Segelbereich und die kommen ja meistens zu mir, wenn es denen nicht so gut geht. Ne? Sonst kommen die ja oft eher nicht. Ne? Aber die kommen ja meistens, wenn es nicht so gut läuft. Und das sind immer Zustände, wo die in der Regel übertrainiert sind. Also die haben dann, da kommen die ersten schlechten Leistungen. Was ist dann der erste Impuls? Ich gebe noch mehr Gas, ne? Ich trainiere noch mehr. Ne? Dann kommt die nächste schlechte Leistung, dann fängt das Umfeld an, unruhig zu werden. Und dann kommen die Querschüsse vom Verband oder vom Trainer. Und ganz übel ist es dann, wenn das aus der eigenen Familie kommt. Ne? Da sitzen oft die größten Störer sozusagen für Top-Leistung. Ich mach das mal. Bist du wirklich sicher, dass das noch das Richtige ist für dich? Willst du nicht was Vernünftiges machen? Sag mal, wie ist das denn mit dem Studium? Ja? Boom. Ja, und dann ist sofort in Frage gestellt, bin ich jetzt in meiner Identität als Top-Profi noch unterwegs, ne? Oder werde ich jetzt, ne, gehe ich in die normale Arbeitswelt rein, ne? Okay, ne? Und dann kommen die Sportler dann da zu mir, und was du dann siehst, sind übertrainierte Sportler, und die sich die Sinnfrage stellen. Warum mache ich das eigentlich noch? Warum quäle ich mich noch jeden Tag und gehe da in den Kraftraum? Was bringt das denn eigentlich? Und da können wir dann genau sehen, dass wenn dann die wieder einen Sinn entwickeln können und wieder ein Anliegen formulieren können, unter anderem gemeinsam, dass dann vielleicht sowas heißt wie, ich möchte an den Olympischen Spielen teilnehmen. Mein Ziel ist es auch, die und die Platzierung zu erreichen. Und wir möchten den Weg dahin gemeinsam genießen. Dass wir das genießen können gemeinsam. Ja, boom, Mann, dann hast du ein Anliegen. Dann hast du auf einmal ein Anliegen, was das Team verbindet. Okay, ja, und deshalb, um das klar zu sagen, Ziele sind keine Anliegen. Jeder hat Ziele. Ne? So, ihr kennt Ziele, die kommen irgendwo her, jeder hat Ziele. Und das sind aber keine Anliegen. Und es ist wichtig, dass man ein gemeinsames Anliegen findet. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Race Across America, das ist dieses Radrennen 5000 Meilen durch die USA. Ne? Von der Westküste an die Ostküste. Und da hat letztes Jahr ein deutsches Team mitgemacht, Amateure. Und die sind von, ich weiß nicht genau, waren das 13 oder 20 Teams, sind die irgendwie Dritter geworden. Eine unfassbare Leistung. Ist kaum bekannt. Und da habe ich jetzt gerade eine Dokumentation darüber gesehen im Flugzeug. Und die Story von dem Team ist, dass der Gründer von diesem Radrennteam, wenn man so will, alles Amateure, der hat multiple Sklerose. Und hat über den Radsport aber einen Weg gefunden, sozusagen seine Krankheit irgendwie im Griff zu halten oder die zu besiegen quasi, ne? So nach dem Motto. Und dann haben die da ganz toll miteinander trainiert, und dann ist der 4 Wochen vor dem Rennen ist der verunglückt beim Training und musste dann in die Reha. Der konnte dann so, war klar, dass er das Rennen nicht mitfahren konnte. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt haben wir uns so vorbereitet, wir fahren das Rennen trotzdem. Und der hat auch gesagt, ja klar fahrt ihr das Rennen. Und dann haben die aber für sich entschieden, unser Anliegen ist, wir fahren das für dich. Und nicht nur fahren wir das für dich, sondern wir fahren das für alle Multiple Sklerose-Erkrankten in Deutschland, um denen zu zeigen, wozu man eigentlich fähig ist, wenn man Multiple Sklerose hat. Und das hat die so zusammengeschweißt, das hat die so zusammengebunden, dass sie das geschafft haben, diese Energie auf den Weg zu bringen. Und das kann man in dieser Dokumentation ganz gut sehen. Da ist ja auch ein Team dahinter von Fahrern, und die fahren dann da Tag und Nacht. Also es gibt nicht nur die Rennfahrer, das ist für alle wirklich eine anstrengende Geschichte. Und das haben die ganz, ganz toll hinbekommen. Gut, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Jetzt brauchen wir noch etwas, und das ist Verbindlichkeit in der Aufgabenübernahme. Ja, also ich muss mich doch, wenn ich nochmal hier rüber gehe in so einem Team, hier auf so einem Segelboot, verlassen können, wenn hier 12 Leute zusammenarbeiten, dass ich sag mal, der hier als Dritter vorne am Pedalstool, da am Coffee Grinder die Hydraulik aufpumpt, dass er seine Arbeit erfüllt, dass er das macht. Ich muss mich darauf verlassen können, dass der abliefert. Wenn der nicht abliefert, dann habe ich zu wenig Druck im hydraulischen System. Wenn ich dann meine Segel einstellen will, dann kann ich das nicht, und dann versagt die Teamleistung. Das heißt, ich brauche ein System, um Verbindlichkeit zu erzeugen. Und dann, jetzt kommen wir zum Thema Shopfloor-Management, zum Thema Visualisierung von Leistung. Und da hatten wir heute früh schon angefangen, darüber zu sprechen. Und da gab es ja deine Anmerkung, dass du sagtest, naja gut, das ist ja irgendwie, kann man auch negativ sehen, ist ja irgendwie ein Kontrollsystem untereinander. Und dann hatte ich gesagt, nee, Moment, darum geht's nicht, sondern es geht darum, überhaupt Leistung zu ermöglichen. Und da ist wichtig, dass ihr einen psychologischen Effekt mal gehört habt und kennenlernt. Das ist der Ringelmann-Effekt. Das ist ein deutscher Organisations- und Arbeitspsychologe. Und der hat Teamleistungen untersucht. Und auf Englisch nennt man das Social Loafing, also der Trittbrettfahren, ne? Der Effekt des Trittbrettfahrens. Und der hat eben folgenden Versuch gemacht. Der hat gesagt, okay, komm, hol du siehst kräftig aus, ne? Du schaffst bestimmt, ne? 50 Kilo am Seil über so eine Rolle rüber zu ziehen. Ne? Dann hast du hier ein 50 Kilo Gewicht, das hebt sich hoch und dann schaffst du das, die 50 Kilo zu ziehen. Ne? Und du schaffst das auch und du schaffst das auch, du schaffst das auch. Das kann ich ja vorher messen. Ja? Und dann nehme ich ein längeres Seil, stelle euch alle hintereinander weg und dann versuchen wir mal 200 Kilo. Und dann stellt sich irgendwie heraus, dass das Team die 200 Kilo nicht schafft. Obwohl, wenn wir andere zusammennehmen, müssten die ja eigentlich die 200 Kilo schaffen. Die schaffen das aber irgendwie nicht. Und das ist der Ringelmann-Effekt. Das ist das Phänomen des sozialen Trittbrettfahrens. Weil was passiert? Ne, ich bin mit im Team, ne, du stehst hinter mir und ich denke, ah, naja gut, wenn du ein bisschen mehr ziehst, ne, dann klappt das schon irgendwie. Ja, und im Deutschen haben wir dieses schöne Akronym, ne, Team. Toll, ein anderer macht's. Ne? Genau, und das ist eben der Ringelmann-Effekt. Das ist dieses Phänomen vom sozialen Trittbrettfahren. Und jetzt kommt das Interessante. Dieser Effekt tritt nicht auf, zum Beispiel beim 4x100 Meter Kraulschwimmen im Team. Da tritt dieser Effekt nicht auf. Warum? Weil du jede Einzelzeit misst. Da läuft immer eine Uhr mit und jeder kann sehen, wie schnell der Einzelne schwimmt. Und da tritt dann dieser Effekt nicht auf. Das heißt, meine Trainingsleistung, die bringe ich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch im Rennen in die Bahn. So, und jetzt kommen wir zu der Situation, die wir hier heute Morgen schon besprochen haben. Wie gehen wir jetzt mit niedrigerer Leistung um? Ne? Und das kann man so an so einem Schwimmteam ganz gut natürlich sofort plausibel nachempfinden. Ne? Was passiert, wenn da einer seine Leistung nicht bringt, die er eigentlich im Training gut bringt? Und dann fällt er irgendwie im Rennen aus. Was passiert dann im Team? Hey, die sprechen ihn an und sagen, sag mal, was ist denn los? Ne? Wir haben doch im Training lief's, jetzt funktioniert es irgendwie nicht. Das ist blöd, ne? Wir wollen die Meisterschaft gewinnen und irgendwie. So, was können wir jetzt tun? Wie können wir dir helfen? Was müssen wir ändern? Wo müssen wir besser zusammenarbeiten? Haben wir noch das gemeinsame Anliegen? Bist du noch an Bord? Macht's für dich noch Sinn? Ne? Brauchen wir mehr Bindung? Müssen wir den Prozess verändern? Ja, merkt ihr? Das heißt, wir kommen sofort an die relevanten Themen und das geht eben nur darüber, dass man Leistung sichtbar macht. Und das ist eben auch eine Kultur in solchen Segelteams. Und bei uns gab es eine goldene Regel, Performance before Title. Performance before Title. Ne, ist egal, ob du in der Vergangenheit schon mal Weltmeister warst und da eine Trophäe gewonnen hast und dort mal Skipper warst, ne, spielt alles keine Rolle. Es geht in dem Moment, wo wir hier zusammenarbeiten, um Leistung und nicht um Erfolge in der Vergangenheit. Ne? Performance before Title. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich sehr offen miteinander auch sprechen konnten. Ich meine, wenn dann Goldmedaillengewinner neben dir sitzt, der schon 3 Goldmedaillen gewonnen hat bei den Olympischen Spielen und du bist da als Greenhorn jung im Team dabei, ne, da überlegst du dir schon, ne, sage ich dem jetzt, was ich denke. Aber das war eben eine Regel, die uns geholfen hat, zu sagen, Performance before Title. Und dann hatten wir noch ein Ritual, das ist sozusagen wie so eine Retrospektive. Wir haben immer nach dem Training und nach der Regatta haben wir eine Nachbesprechung gehabt an Bord. Und haben dann alles einmal durchgesprochen, was lief gut, was lief nicht so gut, was machen wir anders. Und wir sind erst von Bord gegangen, wenn alles geklärt war. Und die goldene Regel war, what happens on the boat, stays on the boat. Also egal, wie klar man sich die Meinung gesagt hat, das bleibt halt an Bord. Und sobald wir unsere Füße an Land setzen, sind wir wieder alle auf Augenhöhe und das ist vergessen. Ja? Und ich glaube, jetzt merkt ihr, wie das alles hier ineinander greift. Und das ist ein ganz einfaches Modell, um Teamarbeit zu ermöglichen und eben auch in die Hochleistung reinzukommen. Das kann jeder von euch umsetzen. Da habt ihr jetzt gerade die ganze Zeit irgendwelche Gedanken und Fantasien entwickelt, ne? wie man das machen kann. Und das war so mein Ziel. Und alle, die dieses Modell kennenlernen, die sagen, ja, super, das kann ich wirklich anwenden. Fällt mir sofort was ein, wie ich Bindung erzeugen kann, wie wir offene Kommunikation erzeugen, dass wir vielleicht mal anfangen, über Anliegen zu sprechen. Und wie wir dann auch hier bei euch die Diskussion über Shopflow-Management, über Visualisierung der Aufgaben gemeinsam sich verbessern kann. Ne? Und ohne diese Transparenz kann ich mich nicht verbessern, weil ich keine Kommunikation über diese Transparenz führen kann. Und das nochmal zum Schluss. Mensch, wie soll man denn im Team zusammenarbeiten, wenn man nicht transparent seine Aufgaben teilt und weiß, wo der andere steht? Das geht doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht mit dir im Team wirklich zusammenarbeiten, wenn ich nicht genau weiß, was du machst und du nicht genau weißt, was ich mache. Wie soll man denn da im Team zusammenarbeiten? Das geht doch gar nicht. Und vor allen Dingen können wir den Prozess nicht verbessern, weil ich nie weiß, wo es bei dir hakt und du weißt nie, wo es bei mir hakt. Ne? Und so funktioniert das. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, das reicht. War das erstmal soweit interessant?
Das war der Transformations-Podcast aus der agilen, lean und digitalen Welt. Wenn es dir gefallen hat, klick dich weiter durch zum nächsten Podcast oder nimm mit uns Kontakt auf und lass dich von uns beraten. Wir unterstützen dich in deiner Transformation. Ich sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Hier war dein Bert Jakobsen-Kramer.